Liebe Freunde von Radio Gloria, wir hören ein Glaubenszeugnis in zwei Sendungen vom verstorbenen Domherr und Bischofsvikar Christoph Gassetti. Viel Freude und Segen im folgenden Beitrag. Ich freue mich, dass ich heute ein Interview über den Glaubensweg vom residierten Domherr und Bischofsvikar von Chur und Dr. Christoph Gassetti führen darf. Am 1. Juli 2008 ist er von unserer Exzellenz Bischof Vitus Hunder zum Bischofsvikar ernannt worden und er ist zuständig für das Ressort Pastoral, Ehe, Familie und Jugend und ist so für die Weitergabe vom Glauben zuständig. Er hat unter anderem auch einen Familienkatechismus geschrieben, der in verschiedenen Sprachen übersetzt worden ist, unter anderem sogar in der Hindusprache. Außerdem nimmt er regelmäßig an Fernsehsendungen teil. Er ist oft auch Referent, unter anderem auch an der Theologischen Sommerakademie in Augsburg und Aigen, aber auch im Kongress «Die Freude am Glauben». Er referiert auch bei verschiedenen Radiosendern. Und heute darf ich beim Bischofsvikar Gassetti in Chur sein und er erzählt über seinen Glaubensweg im ersten Teil. Und wir bekommen Einblick in seine Kindheit, wie er aufgewachsen ist und seine Studienzeit. Dann im zweiten Teil wird er über seine Tätigkeit als Domherr und Bischofsvikar erzählen. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Guten Tag, Bischofsvikar Dr. Christoph Gassetti.
Guten Tag, Frau Marti.
Herr Bischofsvikar Gassetti, wann haben Sie Ihr letztes Buch geschrieben?
Das letzte Buch war wahrscheinlich das Buch Geheimnisse ehrlicher Liebe, wo es darum geht, die Enzyklika Humane Vitae nach 40 Jahren nochmal neu bekannt zu machen, vorzustellen, zu kommentieren. Ich habe das Buch geschrieben zusammen mit Maria Prügel aus Salzburg.
Und wann war das?
Ich glaube 2008 oder 2009.
Herr Bischofsvikar Gassetti, können Sie etwas über Ihr Leben, über Ihre Kindheit, über Ihr Elternhaus erzählen, wie Sie gross geworden sind?
Das mache ich gerne. Ich bin in Zürich geboren, in Zürich aufgewachsen, in einer Familie mit, wir waren vier Kinder gewesen. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo die Katholiken rechtlich noch nicht anerkannt waren, wo eher noch so ein bisschen, es war Diaspora. Ich hatte einen sehr gläubigen Vater und eine Mutter, die Konvertitin war. Sie ist nach der Heirat dann katholisch geworden, weil sie damals beim Heirat hat müssen versprechen, dass sie ihre Kinder katholisch erzieht. Sie ist mit grosser Zufriedenheit ist sie katholisch gewesen und geblieben bis zu ihrem Tod. Also, wir haben ein gläubiges Elternhaus gehabt. Ich habe dann auch ministriert, bald nach der Erstkommunion. Und bis ich dann eigentlich von Zürich weg bin, bis ich studiert habe, also auch noch in der Gymnasium. Ich habe eine evangelische Privatschule besucht, die Freie Gymnasium in Zürich, als katholischer Schüler. Das war ein bisschen speziell. Ich habe dort obligatorisch reformierten Religionsunterricht besuchen bei ziemlich prominenten reformierten Pfarrern. Das hat mir offenbar nicht geschafft. Ich hatte gleichzeitig einen guten katholischen Unterricht gehabt. Hauptsächlich dann an der Kantonsschule in Zürich bin ich gegangen. Es hat mich von dort an eigentlich immer interessiert, auch religiöse Fragen. habe dann Matura gemacht in Zürich, eben in dem evangelischen Freien Gymnasium. Das war so eigentlich meine Kindheit in Zürich. So eine unbeschwerte, im Großen und Ganzen unbeschwerte Kindheit. Ja.
Sind Ihre Geschwister die auch religiös?
Wir sind da ein bisschen geteilt. Das heisst, meine Schwester und ich, wir sind beide religiös engagiert, kirchlich engagiert. Meine beiden, der eine Bruder hat mehr einen Zugang zur Religion über Kunst, über die Architektur, er ist ein bisschen Künstler. Und der Jüngste ist zwar sehr ein lieber, guter Mensch, aber weniger praktizierend, wie mir scheint.
Was hat Ihr Glaubensleben in der Kindheit geprägt?
Das ist noch schwer zu sagen. Also, eben sicher, wir haben einen Vater gehabt, der religiös sich sehr interessiert hat. Wir haben immer eben auch Priester auf Besuch gehabt in der Familie, die meine Eltern gekannt haben. Wir hatten einen Firmengötti gehabt, der Pfarrer war. Einen guten Religionsunterricht, hauptsächlich dann im Gymi. Also das sind vielleicht so die Momente gewesen, die mich da geprägt haben.
Was ist ein guter Religionsunterricht?
Für meine Begriffe war das damals einer, der relativ anspruchsvoll war, der substanziell etwas gebracht hat, der informativ war. Jedenfalls auf der Oberstufe, also im Gymi kann ich mich daran erinnern, mit einer gewissen Systematik gehabt. Also auch inhaltlich relativ reich war. Das ist für mich ein guter Religionsunterricht. Ja.
Das war so Ihre Kindheit gewesen. Wie ist es denn weitergegangen, so in der Jugend mit dem Studium?
Ich habe eigentlich sagen wir mal, eben schon ganz früh ein Interesse für den Glauben. Und wäre aber mit der Matura noch nicht fähig gewesen, irgendwie eine Berufsentscheidung zu treffen, Priester zu werden und in ein Priesterseminar zu gehen. Dann habe ich mich entschieden, Philosophie zu studieren. Weil ich habe auch gewusst, dass Philosophie eine gewisse Voraussetzung ist für das Theologiestudium. Und dann bin ich an einem Mitschüler von mir gefolgt. Der hat ein Jahr vor mir Matura gemacht und ist dann auf Rom Philosophie studieren. Und das habe ich dann im Nachhinein gemacht und bin dann auch auf Rom ein Jahr Philosophie studieren. Am damaligen Angelikum, heute ist es die Universität vom Heiligen Thomas von Aquin, also bei den Dominikanern, habe ich dann ein Jahr, man kann sagen, neuscholastische Philosophie studiert. Das hat mich, Rom war eine faszinierende Stadt gewesen, das hat mich sehr beeindruckt, auch so ein bisschen die Landkirche zu schmecken. Aber die Philosophie, die dort gelehrt wurde, ist damals noch in Latinisch, also die Vorlesungssprache war Latinisch gewesen. Die hat mich weniger angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Das war mir irgendwie zu verschuldet. Also das hat mir eher ein bisschen Mühe gemacht. Das hat dann dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, wieder einem anderen Mitschüler oder Studenten nachzufolgen. Und bin dann ein Jahr auf Paris gegangen und habe dort in Paris Philosophie weiter studiert. Aber nur Philosophie eigentlich. Und Paris hat mich natürlich auch fasziniert. Ich hatte zwar damals die religiöse Seite von Paris gar nicht richtig entdeckt, interessanter ist, das ist erst viel später gekommen. Ich habe einfach, aber ich habe am Institut Catholique, also Philosophie, gehört, die mir besser gefallen hat, als was ich in Rom gehört habe. Es war lebendiger, es war aktueller. Aber ich habe dann gemerkt, so im Laufe von dem Jahr Philosophie in Paris, dass man mit Philosophie nicht so ganz leicht einen Lebensunterhalt kann verdienen, und habe dann gefunden, Theologie wäre doch noch attraktiver, und habe mich dann entschieden, nach 2 Jahren Philosophie Theologie zu studieren, und habe dann einen damals berühmten Jesuitenpater, den Mario von Galli, gefragt, wo kann man im deutschen Sprachraum gut Theologie studieren, was würde er empfehlen. Dann hat er gesagt, entweder München oder Münster. Und dann bin ich zuerst auf München, weil das näher ist. Und habe dann ein Zimmer gesucht und habe keins gefunden. Aber ich habe sehr, im Rückblick muss ich sagen, ich habe sehr ungeschicktes Zimmer gesucht. Also wenn man ein bisschen geschickteres Zimmer gesucht hat, dann hätte man sicher eins gefunden. Aber ich habe mich da ziemlich naiv angestellt. Ich habe da 2, 3 Adressen abgeklopft und dort war nichts gewesen. Und dann bin ich wieder gegangen. In Münster hat mir jemand ein Zimmer besorgt, also einen indirekten Bekannten. Also hatte ich die Sorge nicht mehr gehabt und habe dann ein Zimmer in Münster bezogen und habe in Münster angefangen, Theologie zu studieren, und zwar als Laientheologe, weil ich mich damals auch nicht können entscheiden, mich irgendwie als Priesteramtskandidat zu verstehen. Und die Zeit in Münster, das Theologiestudium, war äußerst spannend gewesen. Wenn man lang genug in Münster war, sind alle grossen Theologen einmal vorbeigekommen. Ich habe am Anfang, also ich gar nicht systematisch Theologie studiert, sondern einfach, was mir meine anderen Schweizer, die es nicht hatten, gesagt haben, der ist gut, den musst du hören. Also bin ich gerade im ersten Semester schon Josef Ratzinger gehört, der damals in Münster war. Und dann ich bin auch in diesen Vorlesungen gesessen mit 500 Zuhörenden und habe als heutige Papst gehört, als Theologieprofessor, während ja, vielleicht 2 Jahre. Nachher ist er dann auf Tübingen gegangen und bin aber schon damals einfach sehr angetan gewesen von seinen Vorlesungen. Das war sehr spannend gewesen. Ich habe später aber auch einen Karl Rahner gehört, einer der ganz grossen Theologen vom letzten Jahrhundert. Ich habe Johann Baptist Metz gehört, der ein Exponent ist von der politischen Theologie. Ich habe den Walter Kasper sehr lange gehört, der jetzt Kardinal ist in Rom, oder war, also Kardinal ist er immer noch, aber wo dann eben auf hochhohe Kurie. Also ich habe grosse Theologen können hören in Münster, und das ist dann die 68er-Revolution gekommen, also mit den Studenten und nur mit ein bisschen Verzögerung ist das dann auf Münster gekommen. In die ganzen turbulenten Jahre, da so Ende 60er, Anfang 70er Jahre, habe ich ziemlich nahe miterlebt, wo Vorlesungen boykottiert worden sind oder gesprengt worden sind oder mit irgendwelchen Protestaktionen in der Stadt Münster. Habe ich dann mit kurz auch noch ein bisschen. Es hat eine katholische Studentengemeinde in Münster und die war ganz links gewesen. Und dann mit ein paar anderen zusammen haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen. Dann bin ich auf der Ebene von der katholischen Studentengemeinde in die Studentenpolitik eingestiegen. Ich habe dort im ersten Anlauf die zweitmeiste Stimme gehabt, gegen die linke Exponentin. Weil es eben doch eine ganze Gruppe gefunden hat, nein, so kann das nicht gehen, so verpolitisiert der Glaube. Für die katholischen Studierenden hat es so eine Zeitschrift gegeben, die heißt Osservatorio Romano. Und ich bin dann auch dort eingestiegen und habe dann versucht, die wenigstens so auszurichten von der Redaktion her, dass nicht nur die Linken das Wort haben, sondern dass auch noch andere Stimmen zu Wort gekommen sind. Das war eine so eine turbulente Zeit gewesen. Und die hat mich dann auch vom Studium ein bisschen abgehalten. Dazu ist dann gekommen, dass ich so Stellen bekommen habe als studentische Hilfskraft. Das hat es damals gegeben. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt. Studentische Hilfskraft, das hat geheißen, man musste einem Professor ein bisschen zudienen, für ihn gewisse Artikel lesen oder bibliografieren oder einfach ihm irgendwie Arbeiten machen, die er einem aufgetragen hat. Und dann hat man ein bisschen Geld verdient. Das heisst, ich bin nicht mehr ganz ausschließlich auf meine Eltern angewiesen gewesen, also vom Grundstock, wo ich selber etwas verdient habe. Das hat aber gleichzeitig das Studium auch wieder ein bisschen verlängert. Aber es war sehr interessant. Mein erster Chef war der Professor Emil Lengeling für Liturgiewissenschaften. Und der war ein sehr bedeutender Liturgiker. Und der hat mich eigentlich angestellt, weil er als einer der wenigen Professoren damals in Münster doch ein grosses Interesse hatte, was sich tut in Frankreich und in Italien. Und die meisten deutschen Studenten können Englisch, aber weniger Französisch und Italienisch. So bin ich dann dort ein bisschen zum Zug gekommen. Und das war eigentlich auch noch eine schöne Zeit gewesen, weil er war einer, der einen immer motiviert hat, irgendwie etwas zu suchen und zu forschen. Und dann war ich schon beteiligt an der neuen Lektionar nach dem Konzil, nach der Erneuerung von der Liturgie. Und er hat das Projekt verfolgt, wo man noch mehr verschiedene Bibeltexte in die Liturgie hinein sollen. Also er war einer, der besonders ernst genommen hat, den Wunsch vom Konzil, den Tisch des Wortes reicher zu decken. Und dann habe ich dann da Vergleich müssen machen von Mengen, von wie viel Prozent von einem biblischen Buch gelesen wird oder nicht gelesen wird, nach welchem Vorschlag, den man da gemacht hat für die Erneuerung von der Liturgie. Und dann hatte ich das als Gefühl gehabt, ich bin da am Puls von der Erneuerung von der Liturgie. Ich habe dann da auf Rom gefaxen, der war schon dort in Rom und habe ihm da die neuen Zahlen durchgegeben. Und so. Das hat mich natürlich ziemlich fasziniert. Oder? Aber ich habe dann eigentlich schon voran, bevor ich zu ihm gegangen bin, habe ich mich beim Moraltheologen gemeldet gehabt, um bei ihm mein Studium abschliessen mit einem Thema über die Hoffnung. Und ich habe dann beim Liturgiker aufgehört und bin dann, hatte eine Hilfskraftstelle gehabt beim Moraltheologen. Und der hat mir eigentlich für Pastoral viel mitgegeben, der Moraltheologe. Aber als Chef war er schwieriger gewesen. Und auch im Laufe von der Arbeit, die ich dann bei ihm gemacht habe, haben wir uns immer ein bisschen auseinandergelebt. Das gibt es hier und da. Also, dann haben wir studiert, sodass dann aus der ursprünglich als Doktorat geplanten Arbeit ein Lizenziat geworden ist. Das war dann der Kompromiss gewesen. Ich habe dann gedacht, lieber der Spatz in der Hand als Tuben auf dem Dach. Und habe dann bei ihm abgeschlossen mit dem Lizenziat. Mit anthropologischen Vorüberlegungen zu einer Moraltheologie von der Hoffnung. Es hat damals Philosophie von der Hoffnung gegeben, von Ernst Bloch. Es hat eine Theologie von der Hoffnung gegeben, von Moltmann, wenn ich mich richtig erinnere. Und mir ist klar geworden, dass eigentlich in der katholischen Tradition die Hoffnung eine Tugend ist, eine theologische Tugend. Und Tugendlehre eigentlich in die Moraltheologie hineingehört. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche eine Arbeit zu machen, eigentlich von der Moraltheologie her etwas zur Hoffnung zu sagen. Und habe mir dann aber überlegt, dass eben das Hoffen auch eine menschliche Grundhaltung ist, bevor es eine theologische Tugend ist. Und dass bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass der Mensch überhaupt kann hoffen. Und habe dann darum versucht, eben die von der Humanwissenschaft her, von der Entwicklungspsychologie her, ein Fundament zu legen für das Thema Hoffnung. Und das ist dann meine Arbeit geworden.
Sie haben das Privileg genossen, dass Sie Vorlesungen vom heutigen Papst besuchen durften. Was sind so Kernelemente, die Sie mitgenommen haben?
Das kann ich vielleicht so nicht mehr genau rekonstruieren, weil ich habe nachher weiterhin, auch wenn man dann weggegangen ist von Münster, habe ich dann trotzdem seine Schriften weitergelesen. Ich habe ihn später in einem neuen Zusammenhang wieder kennengelernt und habe dort wieder Vorträge von ihm gehört. So kann ich das nicht mehr so genau sagen. Ich bin einfach, mir hat einfach sein theologisches Denken und seine Art vom Vortrag hat mich eigentlich fasziniert und hat mir sehr entsprochen. Das ist überhaupt ein Geheimnis. Ich habe mich schon einmal gefragt, oder? Ich habe studiert gleichzeitig mit Leute, die einen ganz anderen theologischen Weg gemacht haben, also wo sehr liberale und kirchenkritische Theologie vertreten haben, und ich habe eigentlich eine andere Linie verfochten, an was das eigentlich liegt, dass einem die eine oder die andere Richtung mehr anspricht. Oder? Man war gleichzeitig in Rom oder nachher in Münster und man hat die gleichen Vorlesungen gehört und die einen folgen nachher eher der, was weiß ich, lässt sich faszinieren und ansprechen von einem Hans Küng oder von einem, wer weiß ich. Und ich habe Hans Küng auch gehört in Vorträgen, oder? Und habe auch ein bisschen etwas von ihm gelesen. Und es hat mich aber einfach nicht angesprochen. Und mich hat jetzt der Josef Ratzinger und andere haben mich viel mehr angesprochen. Ich hatte allerdings damals einen Freund gehabt, ein guter Liturgiker, der später dann in Fribourg in der Schweiz Liturgie doziert hat, der Professor Jakob Baumgartner, mit dem bin ich seit Rom befreundet gewesen. Und er war ein guter Theologe und hat immer einen Rheintaler gesehen, mit ganz Begeisterung gesehen, das musst du lesen und das musst du lesen und das ist gut, da musst du mal reingehen. Und hat mich dann auch motiviert, oder? Also, ja. Das ist noch das Geheimnis eigentlich, dunkt mich, was einem dann wirklich anspricht und wo man dann weitergeht, oder? Es gibt ganz viele, so, in dem Sinn bin ich auch ein 68er, oder? Aber ich fühle mich überhaupt nicht vertreten durch so das, was normalerweise als 68er angeschaut wird.
Herr Bischofsvikar Gassetti, wann haben Sie denn Ihre Berufung erkannt?
Das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe es irgendwie, ich kann nicht einmal sagen, ich sage spät Berufenen, aber ich bin ein spät Antwortender. Also ich habe es nie ausgeschlossen. Und es war immer irgendwo im Hinterkopf gewesen, und doch habe ich das gesamte Studium als Laientheologe gemacht und auch abgeschlossen als Laientheologe. Also, aber natürlich, ich habe immer auch mir überlegt, könnte auch eine eigene Familie meine Berufung sein. Also, und ich bin jemand gewesen, der sich nicht leicht hat können entscheiden konnte, überhaupt nicht hat können leicht entscheiden. Und ich habe nie so Leute gebraucht, die mir das Schöpfchen geben. Also nicht mir die Entscheidung abnehmen, aber so ein bisschen einen kleinen Schupf geben. Und ich kann mich an zwei Personen erinnern, wo ich das ganz klar auch heute noch weiss, weil ich noch fast kann sagen, wo das passiert ist. Eine Ordensschwester, die mit mir zusammen studiert hat, im gleichen Studentenheim gewohnt hat in Münster. Wir haben uns über gegenseitig Vorlesungen besucht und dann durchgeschrieben füreinander. Da kann ich mich erinnern, dass die mal gesagt haben, so schon eins von dem Studium, Herr Gassetti, warum lassen Sie sich eigentlich nicht weihen? Sie wären doch ein guter Priester. Also die war eine, die mir so ein bisschen einen Schub gegeben hat. Und das andere war ein Nervenarzt. Seine Frau war eine Schweizerin. Die haben auch in Münster gewohnt. Und so habe ich sie als Schweizerin kennengelernt. Und ich war mit dieser Familie ein bisschen befreundet. Und bin irgendwann mal eingeladen worden. Und an einem Abend hat er mich, als ich daheim bin, zum Parkplatz begleitet und dort, wo ich dann in ein Auto einsteigen gesagt habe, es wird ungefähr das Gleiche. Herr Gassetti, warum lassen Sie sich eigentlich nicht weihen? Sie wären doch noch ein guter Priester. Also, die beiden Leute, an die kann ich mich erinnern, dass die mich da so richtig motiviert haben und ich habe wirklich keine Gegengründe gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, doch, vielleicht ist das doch mein Weg. Und habe mich dann in Chur gemeldet. Ich habe mir überlegt, soll ich in Münster bleiben. Ich war 9 Jahre in Münster gewesen, also habe lang studiert eigentlich. Ich habe überdurchschnittlich lang studiert, aber eben auch noch ein bisschen nebenbei geschafft. Soll ich jetzt zurück in die Schweiz oder soll ich in Münster bleiben? Das Bistum Münster hat mich sicher genommen, weil die Verantwortlichen dort haben mich irgendwie Domkapitularen und auch der damalige Bischof von München, der hat mich ein bisschen kennt. Also ich werde sicher reinkommen, wenn ich das hätte wollen. habe dann gefunden, meine Familie ist in der Schweiz und ich bin Schweizer. Also jetzt gehe ich gleich einmal, frage ich mal, ob sie in Chur Interesse haben. Und habe mich dann an Regens gewendet, damaliger Regens Pfarrmatter, ob sie allenfalls interessiert wären an mir. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich müsste noch ein Jahr ins Seminar kommen, damit sie mich kennenlernen können. Das habe ich dann gemacht, bin dann ein Jahr oder zwei Semester in Chur gewesen. Habe dort noch so ganz praktische Fächer besucht, Sachen, die mir gefehlt haben, Altargesang, Religion, Katechese, Homiletik, derige Sachen. Und habe mich auch sonst ein bisschen an mir noch die Professoren da ein bisschen angehört. Und bin dann vor der Weihnacht zum Diakon gewählt worden und dann nach einem Jahr zum Priester gewählt worden. Das war dann so mein Ausbildungsweg. Und ja, es ist immer irgendwo rum und doch habe ich müssen 30 werden, bis ich mich auch entscheiden konnte.
Wie war die Reaktion von der Familie?
Also, eben meine Eltern haben sich ganz zurückgehalten. Sie haben mich nie beeinflussen, aber als ich es dann geworden bin, haben sie eigentlich schon Freude gehabt. Bei den anderen, bei den Geschwistern, die sind dann ein bisschen gelassener, vielleicht gegenübergestanden, ein bisschen distanzierter, so vielleicht meine Schwester.
Herzlichen Dank, Bischofsvikar Dr. Christoph Gassetti, dass Sie uns heute in der ersten Sendung in Bezug auf Ihren Glaubensweg, Einblick in Ihre Kindheit und Studienzeit ermöglicht haben.